Was war dein erstes Handy?
Motorola Razr V3, ein sehr ästhetisches Club-Handy zu der Zeit.
Welche App ist bei dir am häufigsten in Gebrauch?
Wahrscheinlich Slack und für die Mobilität Uber oder Freenow.
Okay. Und welche technologische Superkraft hättest du denn gerne?
Wahrscheinlich wären es Zeitreisen, sich ab und zu mal so ein bisschen in die Vergangenheit oder Zukunft zu versetzen. Das wäre schon ganz, ganz hilfreich teilweise und, glaube ich, sehr spannend.
Wer ist aus deiner Sicht gerade der wichtigste Tech-Denker oder die wichtigste Tech-Denkerin?
Ich glaube tatsächlich auch aus der großen Mission heraus, wahrscheinlich ein Elon Musk, wer sich mit der multiplanetarischen Spezies befasst, der hat auf jeden Fall eine große Mission.
Okay, und woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
Daran, dass wir noch viel mehr tun müssen, glaube ich. Ich denke an digitale Interfaces, aber eigentlich den Wunsch, dass daraus mehr entsteht.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Ja, und die Stimme, die wir gerade schon gehört haben, die gehört zu Nicolas Bullwinkel. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, freut mich. Hallo.
Stell dich ganz kurz vor, bei dir zieht sich eines einigermaßen konsequent durch. Es hat immer irgendwas mit Essen zu tun und dann am Ende auch mit Technologie. Du hast Pickery gegründet, das dann später zu Flink wurde. Alle, die in der Großstadt leben, kennen das wahrscheinlich, die dann auf den Fahrrädern rumflitzen und Lebensmittel unter anderem ausliefern. Und 2022 hast du Circus gegründet. Ist Circus eigentlich richtig ausgesprochen?
Ja, ist richtig ausgesprochen.
Sehr gut. Und da geht es am Ende auch ums Essen, aber irgendwie in Kombination mit Robotik.
Ja, und bevor wir da mal so richtig einsteigen, du hast so viel mit Essen zu tun, mal die eine Frage, kochst du gerne?
Tatsächlich gar nicht. Ich koche nicht gerne und aus der Story, ich gehe auch gar nicht so gern einkaufen. Vielleicht hat das einen gewissen Impact darin, welche Geschäftsmodelle es am Ende werden.
Das ist es ja meistens. Das ist ja so häufig, dass wir hier Startup-UnternehmerInnen haben, die aus dem Grund dann ihr Startup machen. War es bei dir so oder wie kam es zustande?
Ich glaube, für Circus ist es auf jeden Fall ein ausschlaggebender Faktor. Wir haben damals gestartet, so ein bisschen aus der Arbeitshypothese heraus, sagen, es geht auf jeden Fall deutlich mehr, sowohl in Delivery Food als auch generell in Systemgastronomie. Es gibt so ein bisschen die Auswahl zwischen der 18-Euro Bowl und dem 2-Euro Burger. Und wir haben von Anfang geglaubt, und das glaube ich immer fester, dass man auf jeden Fall deutlich günstiger, auch deutlich besseres Essen bieten kann in allen möglichen Use Cases. Und daraus haben wir angefangen, Circus aufzubauen und auch die Technologien, die es heute gibt.
Jetzt fragen sich natürlich alle, was für eine Technologie.
Ja.
Also Circus hat was mit Robotik zu tun. Also erklär du mal am besten, wie seid ihr drauf gekommen, was macht ihr?
Ja, vielleicht auch dann direkt anschließend zur Arbeitshypothese. Haben wir damals gesagt, dass wir sehr stark glauben, dass da über Technologie deutlich mehr aus systemgastronomischen Prozessen und am Ende auch dann dem Essen rausgeholt werden kann, besseres Essen zu einem günstigen Preis und einer besseren Verfügbarkeit im Zweifel. Haben uns in dem Rahmen Küchen angeschaut. Und wenn man sich heute Küchen anschaut, gar nicht unbedingt der Lokal-Italiener, sondern auch systemgastronomische Setups, dann ist das gar nicht so digital, wie man manchmal glaubt. Da hängt das Rezept laminiert an der Wand, die Inventurliste wird mit einem Bleistift am Kühlschrank gepflegt. Und das führt natürlich zu sehr viel operativer Ineffizienz und sehr viel Chaos in der Küche, unabhängig von Fachkräftemangel und steigenden Kosten in Produktion, Flächen und so weiter. Das führt am Ende dazu, dass der Output für den Endkunden heute nicht gut ist und das ganze Geschäftsmodell und die gesamte Industrie, Foodservice als solches natürlich sehr vielen Problemen und Herausforderungen konfrontiert ist. Und auf der Basis haben wir dann angefangen, als erstes 2022 mit der Gründung Software zu entwickeln, auch so ein bisschen aus dem Gedanken von Flink heraus, wo es natürlich ein ähnlicher Ansatz war. Und haben zunächst ein Betriebssystem entwickelt, was komplett alle Prozesse in Küchen abbildet, von der klassischen Hygieneregulatorik bis hin zu Inventurmanagement und heute auch verschiedene KI-Lösungen entlang der Supply Chain. Und dann aber festgestellt, dass das noch nicht die Lösung des Problems ist, sondern das Problem deutlich größer ist und mit Fachkräftemangel natürlich Automation die naheliegende Lösung ist. Und uns immer mehr in Richtung Robotik bewegt und sind jetzt heute knapp 3 Jahre nach der Gründung und einiges an Entwicklungsaufwand und Zeit, die in das Produkt geflossen ist, sehr stark fokussiert auf Robotik und bieten ein vollautonomes System. Heißt, es gibt einen sogenannten Kochroboter, CA1, Circus Autonomy One, der komplett autonom jedes mögliche Gericht, was in einen Topf passt, nicht nur zusammenstellt, sondern auch kocht und direkt an den Endkunden übergibt. Und das Betriebssystem, was wir entwickelt haben, schafft den Mantel darum.
Vielleicht das ein bisschen bildlich darzustellen, da kochen nicht humanoide Roboter, sondern das sind Systeme, glaube ich, da drehen sich irgendwelche Kochgeschirr, die drehen sich und mischen und machen und tun und dann kommen von irgendwo irgendwelche Zutaten, die dann verarbeitet werden und dann zum Schluss verpackt. Oder wie kann man es beschreiben?
Exakt. Man kann sich das vorstellen, so ein bisschen wie so ein Wohnwagenanhänger in der Größe, ein bisschen kleiner, 10 bis 12 Quadratmeter. Und diese Zelle ist ein geschlossenes System, auch ein gekühltes geschlossenes System. Das heißt auch aus Hygieneregulatorik sehr angenehm. In dieser Zelle verbaut ist jetzt nicht nur Kühlung und natürlich die Robotikkomponenten, sondern auch das Dispensing der Zutaten. Heißt, es gibt zentral Roboterarme, die sammeln aus verschiedenen Silos die Zutaten ein, die über Rezepte oder von Kunden definiert sind. Diese Zutaten werden auf ein Induktionsfeld gesetzt, dort gekocht, frisch zubereitet, nach den Präferenzen des Kunden und direkt ausgegeben. Die Klappe am Ende ist sehr vergleichbar, glaube ich, mit dem Getränkeautomaten, wie man ihn kennt. Nur, dass der Prozess in der Zelle, der vorher passiert ist, natürlich deutlich komplexer ist.
Mhm. In Deutschland fehlt es ja auch tatsächlich an allen Ecken und Enden im Gastrobereich. Das heißt, habt ihr da jetzt auch schon eine Nachfrage? Wir hatten jetzt neulich, also es gibt ja noch ein anderes Startup in Deutschland, das sowas macht. Die haben jetzt in Tübingen an dem Universitätsklinikum den Betrieb aufgenommen und für Gäste und auch fürs Personal. Vor allem erstmal für die Nachtschicht erstmal vor allem gedacht. Aber nichtsdestotrotz, das ist ja schon mal ein großer Schritt. Wie ist die Nachfrage bei euch in Deutschland?
Die Nachfrage grundsätzlich ist unfassbar groß, auch wenn man vielleicht annimmt, dass es grundsätzlich erstmal Kritik gegen Automationslösungen in dieser Industrie gibt, aber das Problem überwiegt dann doch sehr, sehr stark. Das ist nicht nur im deutschen Markt so, sondern tatsächlich global mit Unterschied oder kommt von unterschiedlichen Problemen. Wir haben zum Beispiel erste große Kunden auch im asiatischen und chinesischen Markt jetzt. Mhm. Da geht es eher um das Thema 24/7 Zugang, Food Safety ist ein großes Thema. In Europa, in den USA ist es dann eher Fachkräftemangel und auch steigende Kosten für Personal. Der grundsätzliche Demand ist aber enorm hoch und das jetzt nicht nur auch für beispielsweise jetzt Krankenhäuser, sondern das zieht sich durch die ganze Bank von Universitäten, Schulen, Pflegeheime. Wir sehen sehr viel Nachfrage auch in Mobilität, heißt Bahnhöfe. In der Bahn wäre vielleicht auch wünschenswert oder für viele irgendwie ein toller Use Case. Flughäfen, Raststätten, also all das, wo heute die Angebote sehr stark limitiert sind oder man vielleicht sich mit dem 15-Euro-Sandwich zufrieden geben muss. Da haben wir sehr großes Potenzial und haben auch sehr große Nachfrage.
Ihr seid ja schon unterwegs mit Testcases, ne, mit Labs so Art in Hamburg und Köln, ne? Jetzt habt ihr kürzlich veröffentlicht, oder dass ihr in China groß rauskommt. Was ein bisschen nervt, ne, weil wir reden permanent hier in diesem Podcast über China, 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 wie die uns alles vormachen. Und jetzt holen die sich euch auch noch mit, ich konnte es gar nicht glauben, 5400 Robotern, einstelliger Milliardenbereich, Millionen von Studenten, die versorgt werden sollen mit frischen Mahlzeiten. Das war kein Scherz, ne, oder?
Nee, das war kein Scherz. Das ist tatsächlich unser Einstieg auch in die globale Kommerzialisierung der Technologie. Und wir orientieren uns natürlich da, wo der Demand oder die Nachfrage am größten ist. Das ist natürlich auch in China sehr stark gegeben. Jetzt besonders mit dem ersten kommerziellen Case, Universitäten, sehr viele hungrige Studenten. Wir durften uns da verschiedene Campusgelände anschauen. Da hat ein Campusgelände dann auch schnell plus 30 plus 40 Kantinen für eine Universität. Das ist knapp die Hälfte der Universitäten, die Deutschland insgesamt hat. Das heißt, die Nachfrage und der Wunsch nach einer automatisierten Lösung ist dort enorm groß. Und da konnten wir uns sehr gut platzieren. Deswegen, ich finde es gar nicht nervig, sondern ich glaube, das ist mal eine sehr schöne Antwort, auch zu zeigen, dass auch deutsche Technologie nach China wandert und wir dort in einem Markt uns sehr stark platzieren können, auch wenn es gerade oft der andere Fall ist.
Da muss ich noch kurz einhaken, das wollte ich eigentlich da noch nachfragen. Wo werden dann die Roboter produziert? Haben die Chinesen sich ausbedungen, dass das dort passiert und ihr also quasi das ganze Business rüberwandert und sie vielleicht sogar den Technologietransfer mitbekommen?
Tatsächlich teilweise ja, aber nicht, weil wir es müssen. Also wir haben auch heute keine chinesischen Investoren oder irgendwie ein chinesisches Setup, was damit eng verwoben ist oder was eine Bedingung wäre, sondern es kommt wirklich aus der Problemlösung heraus, in dem Produkt, was wir dort anbieten. Es macht für uns natürlich Sinn, vor Ort zu produzieren, gerade in diesen Volumina und nicht alles immer von A nach B zu schiffen. Heißt, die Strategie, die wir verfolgen für ein globales Setup, ist sowohl eine Produktion in Europa als auch in Asien und den USA, um wirklich schnell auszurollen, um auch schnellen Service bieten zu können und diese Marktführerschaft, die wir anstreben, dort immer ausbauen zu können und die schnellste Partei im Markt zu sein.
Aber was konkret müsst ihr dann mit den Behörden machen? Also wie konkret sieht dann da ja die Zusammenarbeit aus oder die Vorschriften, die ihr einhalten muss, was es für euch ja vielleicht einfacher macht, wenn man sich an was halten kann, aber vielleicht auch ein bisschen einengt in gewisser Art und Weise im Unterschied, wenn man jetzt nach Frankreich gehen würde oder in die USA?
Ich glaube, das ist grundsätzlich in jedem Land sehr ähnlich. Genauso wie in Deutschland, ob oder jetzt Frankreich, China, gibt es natürlich bestimmte Vorschriften, was Steuerregulatorik angeht. Man braucht ein Unternehmen, registriertes Unternehmen. Das unterscheidet sich nicht groß von jedem anderen Land. Und ansonsten ist das jetzt nicht an weitere Bedingungen geknüpft. Und wir werden da wachsen, genauso wie das, glaube ich, auch sehr viele deutsche Konzerne tun. Wenn wir uns Automobil anschauen, BMW und Daimler, die machen 20-30% ihres Umsatzes in China allein. Und wenn man sich das ein bisschen als Vorbild nimmt, dann gehen wir da einfach einen ähnlichen Weg.
Wie flexibel ist das System? In Köln macht ihr Pasta im großen Teil. Wäre das so flexibel, dass ich da egal was bestellen kann und sage, als Kunde sogar sagen kann, ich möchte mehr Basilikum dran haben und dann die Nudeln müssen so aussehen und quasi richtig personalisieren, geht das?
Pasta ist tatsächlich einer der vielen Use Cases, den wir vor allem in Hamburg tatsächlich aktuell abbilden. Wir kochen grundsätzlich alles, ganz einfach gesagt, was in den Topf passt. Das heißt, wir fokussieren uns nicht auf Fast Food, Pizza, Burger und Co. und sehen dafür auch nicht den Markt, dass es davon noch mehr Angebot bräuchte, sondern fokussieren uns auf eine ausgewogene, einfache, alltägliche Ernährung, die wir kostengünstig anbieten wollen. Heißt, Pasta als ein Element, aber auch Curries, Salate, Suppen, Bowls, also alles, was sich über den Topf abbilden lässt.
Aber schon alles, was man irgendwie in eins packt. Also jetzt nicht Fischfilet und dann kommt dann noch das Gemüse dazu und hier vielleicht Kartoffeln.
Genau, wir fokussieren uns tatsächlich genau auf diesen Use Case, aber sehen auch, dass das der klassische Case ist. Das ist das Lunch, das ist das schnelle Essen, was man zwischendurch essen möchte, was trotzdem ausgewogen sein soll. Es geht nicht darum, dass wir jetzt dem lokalen Lieblingsrestaurant um die Ecke den Kampf ansagen, sondern eher schauen, wie können wir eigentlich eine bessere Alternative schaffen zu Systemen, die heute weder geschmacklich gut noch irgendwie nachhaltig wirtschaftlich funktionieren.
Du hast ja Elon Musk genannt. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass du da schon einiges im Kopf hast an Ideen. Wie sieht die Stadt der Zukunft aus? Könnte ich an alle 50 Meter so eine Roboterküche irgendwo haben? Und dann, ja, versorge ich das Stadtgebiet damit.
Ja, sehr, sehr wahrscheinlich tatsächlich. Und ich glaube, wir sehen auch, wenn man sich den Markt global anschaut, es gibt diese Fachkräfte grundsätzlich nicht mehr und es wird über die nächsten Jahre auch nicht einfacher werden. Fläche wird teurer, gerade urbane Fläche. Und wir schauen, wie wir uns eigentlich in bestehende Infrastrukturen bestmöglich integrieren können. Beispiel wieder zum Beispiel der Bahnhof, innerstädtische Gebiete, die Schulen, die Universitäten, Krankenhäuser, Pflegeheime. Das heißt, es geht nicht darum, jetzt in einem bestimmten Abstand am Straßenrand platziert zu sein, aber überall da stattzufinden, wo Hunger ist und wo auch ein gutes, qualitatives Essen sehr sinnvoll ist.
Ihr seid 2022 gegründet, ne? Und dann schon Ende 23 an die Börse. Das ist ja mal schnell, würde ich sagen. Warum?
Ja, ich glaube, schnell ist da tatsächlich relativ. Wir haben natürlich einiges an Entwicklungszeit auch vorher in das Produkt gesteckt. Wir haben aus verschiedenen Gründen gesehen, dass für uns in der frühen Phase Sinn macht. Ein großer Faktor für uns heute schon ist tatsächlich, dass wir natürlich eine Aktie auch gewissermaßen als Währung für uns nutzen können. Das ist vor allem bei Talenten unfassbar wichtig, gerade in Robotik und KI. Das kann man sich gut vorstellen. Das ist nicht einfach, diese Talente zu bekommen oder auch irgendwo aus dem Silicon Valley nach Deutschland zu ziehen. Das heißt, da hilft es natürlich extrem, auch eine Incentivierung zu schaffen über Aktien, Optionen, unabhängig jetzt von den Virtual Options, die man irgendwie als privates Unternehmen vergeben kann, wirklich ein stärkeres Incentive zu schaffen. Und das haben wir auch in der Vergangenheit ja schon gemacht, über Akquisition in diesem Markt zu wachsen. Wir sehen auch heute, Beispiel wieder unser Betriebssystem, dass es eine End-to-End wirklich holistische Lösung braucht, um nicht nur einen kleinen Schritt in den Küchenprozessen zu digitalisieren, sondern wirklich eine Gesamtlösung zu schaffen und dafür auch weitere Unternehmen zuzukaufen und unsere Technologie weiter auszubauen über, sag ich mal, diesen mehr anorganischen Weg, ist ein Weg für uns, eine Strategie über die Zeit. Heißt, auch da greift natürlich die Aktie als Währung. Es war gar nicht so aus dem Gedanken heraus, Kapital aufzunehmen, sind über ein Direct Listing an die Börse gegangen, heißt weder Kapital noch Exit-Szenario.
Und wie schnell lässt sich jetzt euer Produkt skalieren? Ich stelle mir das ein bisschen kompliziert vor, ist sicherlich nicht einfach zusammenzubasteln. Ich glaube, um schnell hochzufahren, bräuchte man da auch eine Automatisierung der Automatisierung quasi. Also ihr kriegt ja auch keine Fachkräfte an jeder Straßenecke für euer Produkt. Also wie stellt ihr euch das vor?
Ja. Tatsächlich Ingenieure finden und Technicians für den Bereich ist nochmal überraschend deutlich einfacher als Köche zu finden. Vor allem in dem Bereich und natürlich in global dann den jeweiligen Ländern und Bereichen, wo es auch diese Kräfte dafür gibt. Eine vollautomatisierte Produktion wird es nicht am Anfang sein, aber ist auf jeden Fall über die Zeit erstrebenswert. Ich glaube, Automobil macht es auch da ganz gut vor, wie schrittweit dann Prozesse weiter automatisiert werden. Das ist für uns grundsätzlich einfach eine Volumenfrage. Und genau deswegen fokussieren wir uns so stark auf einen schnellen globalen Rollout und auch auf Infrastrukturpartner, um tatsächlich das Volumen zu erreichen, dass wir auch eine sehr kostengünstige Struktur schaffen können für die Produktion der Geräte. Desto weniger man natürlich produziert, desto teurer die jeweilige Einheit, desto schwieriger wieder das Ganze in den Markt zu bringen.
Was kostet denn so eine Einheit?
Abhängig von Konfiguration tatsächlich und natürlich auch dem jeweiligen Volumen der Partner. Wir liegen immer so zwischen 100 und 250.000 Euro pro Gerät. Wenn man das vergleicht mit einer gastronomischen Küche, da kostet schnell die Lüftungsanlage und der Fettabscheider allein 100.000 Euro und mehr. Das heißt, wir über die Komprimierung des Systems auf kleinen Raum schaffen wir tatsächlich auch enorme Kostenersparnisse für Partner.
Also das habe ich mir auch schon immer mal wieder überlegt, wenn ich davon gelesen habe, was das alles kann und wie das funktioniert. Warum machen das nicht mehr? Die machen sich die Mühe, basteln da riesige Lüftungsanlagen, das riecht überall und so weiter. 200.000 ist ja nun eigentlich kein Preis. Das müssten doch aus dem Boden schießen wie Pilze, solche Angebote. Tun es aber nicht. Okay, es gibt ja nur euch und noch zwei andere vielleicht, aber woran liegt es?
Ich glaube, es ist vor allem auch eine Komplexität und das wieder so ein bisschen zurückgespielt auf ein gesamtholistisches System. Jetzt einfach nur zu sagen, hier ist eine kleine Robotereinheit, das wird das Problem nicht lösen, weil vor Ort niemand mit einem Roboter umgehen kann und den im Zweifel gar nicht steuern kann. Das heißt, es braucht auch die verschiedenen digitalen Interfaces, es braucht ein gesamtes System, es braucht auch die Supply Chain. Wir entwickeln zum Beispiel heute Soßen mit, um zu schauen, dass die dann auch auf dem Roboter funktionieren. Es ist wirklich eine gewisse Komplexität im System. Kochen bleibt immer noch eine sehr fragile Kunst, wenn man so will. Wir denken das natürlich deutlich vereinfachter, sehr nüchtern als Produktion und versuchen dann darüber die Emotionalität wieder reinzubringen ins Produkt. Ich denke und ich hoffe, dass es über die Zeit auch mehr Player in diesem Markt geben wird, die sich im Zweifel auch auf andere Bereiche fokussieren. Ich glaube, das Marktpotenzial ist unfassbar groß. Wenn wir uns anschauen, was möglich wäre, könnten wir problemlos vom Marktpotenzial Roboter im Millionenbereich global in den Markt liefern. Das wird über die nächste Zeit noch nicht möglich sein von uns. Das heißt, wenn Wettbewerb mitspielen will, dann sehr gerne.
Das heißt, was brauche ich jetzt als Klinik, als Uni, wenn ich so einen Roboter haben möchte? Braucht ihr dann speziell geschultes Personal? Macht ihr Fernwartung? Gebt ihr Schulungen? Oder wie funktioniert das?
Genau das ist das, was wir entwickeln, dass es das nicht braucht, dass es kein Personal oder Fachpersonal vor Ort braucht und tatsächlich das Befüllen der Anlage das einzige manuelle bleibt und ist, wenn man so will, und das nicht komplexer ist als das Nachfüllen von einer Druckerpatrone, wo man wirklich einfach nur die Zutaten einhängt und
das kann komplex sein, ne? So eine Druckerpatrone.
Das geht, ja.
Je nach Drucker.
Genau. Ich glaube, je nach Drucker. Grundsätzlich, glaube ich, ist es aber eine überschaubare Aufgabe, um eine komplexe Anlage zu managen. Und darauf fokussieren wir uns, dass es tatsächlich von jeder möglichen Person vor Ort abgedeckt werden kann. Schauen aber natürlich schon, dass es bereits im besten Falle eine bestehende Infrastruktur gibt, wie das in sowohl Universitäten, Krankenhäusern, Mobilitätsangeboten meistens der Fall ist. Heißt, es gibt auch schon die Hygieneregulatorik vor Ort, es gibt im Zweifel ein Kühlhaus und so weiter, dass wir quasi andocken und eigentlich bestehende Küchensysteme ersetzen und autonom aufbauen.
Also meistens wäre es nicht sinnvoll, dass ich sage, in meinem Ort neben der Paketstation möchte ich jetzt von euch eine Anlage dahin bauen und ich verdiene damit quasi ein passives Einkommen. Es läuft ja alles automatisch. Meinst du, das geht nicht so ohne weiteres?
Es wird langfristig funktionieren. Es ist tatsächlich aktuell einfach nur nicht der Fokus. Wie gesagt, wir fokussieren uns auf die Bereiche, wo wir auch sehen, dass es wirklich ein Problem ist und eine bessere Ernährung auch wirklich einen starken Value hat. Und alles, was dann das reine, sag mal, kleine Franchise-Business ist, das ist ein bisschen ein paar Jahre down the line.
Mhm. Du hast schon mal das Wort Hygiene gesagt zwischendurch. Das ist natürlich eigentlich mit der sensibelste Faktor, wenn man jetzt über eure Geräte oder über euer Angebot spricht. Heißt das, da jetzt demnächst die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Gesundheitsamt jetzt auch nochmal eine Roboterschulung brauchen? Oder wie wird geprüft, dass ein Gericht auf jeden Fall nicht verunreinigt ist, etc.?
Der größte Faktor dabei ist tatsächlich die Kühlkette in jedem Koch- und Küchenprozess. Was wir machen ist, wir kochen quasi in einem Kühlschrank, heißt dieses gesamtgeschlossene System ist gekühlt und hat keinen direkten Kontaktpunkt mit natürlich mit einem Menschen im Kochprozess. Heißt, von der regulatorischen Seite und Hygiene, aus Hygieneperspektive sind wir da tatsächlich sehr beliebt beim Veterinäramt und bei allen möglichen Prüfern.
Ich hatte auch mal Videos gesehen, da hat dann quasi ein humanoider Roboter gekocht und sah auch ganz gut aus. Kannst du dir das vorstellen? Bringt das Mehrwert, wenn das nicht so ein System macht, sondern ja, menschenähnlicher Roboter?
Tatsächlich aus unserer Sicht nicht. Es gibt mit Sicherheit Prozesse und Use Case, wo ein humanoider Roboter Sinn macht. Die Küche ist es aber definitiv nicht. Wir können deutlich einfacher und auf deutlich kleinerem Raum mit deutlich mehr Systematik kochen. Wir müssen da keine einzelnen Zutaten aus Schubladen holen und die Pfanne schwenken, sondern können alles deutlich einfacher in einer Zelle strukturieren und haben tatsächlich so vor allem natürlich einen anderen Kostenpunkt für das Gesamtgerät als auch einen deutlich höheren Output, dadurch, dass wir eine systematisierte Lösung haben.
Wie entwickelt ihr denn Rezepte, wenn ihr schon sagt, Soßen und so, versucht ihr auch mit jetzt schon bei der Entwicklung mit dabei zu sein? Habt ihr jetzt auch Köchinnen und Köche eingestellt, die mit euch da Probe brutzeln?
Wir haben ein kleines Team für kulinarische Entwicklung. Was wir aber machen, ist, wir konzipieren vor allem Zutaten oder sind mit beteiligt an der Konzeption, das Soßenbeispiel zu nennen und verschiedene Zutaten, die dann tatsächlich tailor-made sind für die autonomen Operations im Roboter. Was wir weniger machen, ist die reine Kreation von Rezepten. Das machen wir tatsächlich über, wir nennen es immer so schön, unsere kulinarische Intelligenz und haben da verschiedene KI-Lösungen, die Rezepte generieren und wir haben heute eine Datenbank von Milliarden von Rezepten, auf die man natürlich heute Zugriff hat. Das heißt, das Rezept als solches ist nicht die Kunst, sondern wirklich der Kochprozess und die Zutaten, die reinkommen. Wenn das sauber ist, dann ist die Kombinatorik in der Zelle endlos.
Ja, Mann, da warte ich mal drauf, bis es Kleinstformat gibt für zu Hause von euch. Das wäre auch hilfreich für die einfachen Rezepte für zwischendurch. Vielen Dank, Nicolas Bullwinkel.
Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.